Lena ist aus Cusco zurück. Zwischenzeitlich waren wir in Lima Lambo. Und dieses Wochenende ist Olympiade in Kurawasi. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Normalerweise würde ich ja sagen, die Tür steht offen, die Sonne scheint herein. Beides ist nicht der Fall.
Ja.
Aus gutem Grund.
Es ist furchtbar kalt. Also wirklich, die Sonne war heute Morgen auch schon mal irgendwie da, gell? Hat mal so kurz durchgeguckt. Im Moment ist wieder sehr bewölkt. Ich hoffe, es wird noch besser, weil die Kayla nachher schwimmen darf.
Also die kälteste Zeit in Peru, jetzt gerade, Winter, so 8 bis 10 Grad nachts. Und wie eine befreundete Peruanerin die Tage sagte, für uns ist das Schnee.
Nee, ja oder
für uns ist das wie Schnee.
Gefroren, ja.
Oder
helado, ja, Eis, eisig. Ich glaube eisig, für uns ist das eisig.
Oder
ja,
so.
Ja. Ja.
Ich hatte verstanden, Jewe, aber ist okay.
Man sieht das ja immer, auch morgens, wenn die Patienten in der Schlange stehen, die müssen ja schon recht früh anstehen oft. Und die sind als eingepackt in Decken und also so Lama-Wolldecken und Mütze und Schal. Und ich glaube, wir haben Mütze und Schal, hätten wir theoretisch sogar noch für einen Teil der Familie hier. Aber das ist was wir praktisch die brauchen hier, weil sobald die Sonne rauskommt, ist es halt heiß,
als wärst du
sehr heiß.
Unter
so einem Heizstrahler, ja. Und wir sind halt eigentlich nicht nachts oder abends groß unterwegs, dass man das bräuchte. In Cusco jetzt war das erste Mal, dass ich dachte, so ein paar Handschuhe wären nicht schlecht.
Ja?
Ja, also das war granatenmäßig. Ich habe zum Elias gesagt, ich fühle mich wie, als wären wir auf dem Weihnachtsmarkt. Weil es war so kalt und es war halt auch noch dazu über Tage bedeckt gewesen. Und normalerweise die Steine und sowas, das heizt sich schon auf über Tag. Also man hat dann oft schon, finde ich, abends schon, auch vor allem im Dorf oder in der Stadt, so eine gewisse Restwärme. Aber wenn halt tagelang die Sonne nicht scheint und es dazu noch Winter ist, ist es wirklich richtig kalt. Und Cusco liegt ja nochmal ein Stück höher. Und der Elias, der hat wirklich auch gefroren. Also wir hatten beide unsere wärmsten Jacken an. Und ich glaube, der Elias hatte sogar eine Mütze auf. Ich hatte leider keine dabei. Also wirklich, es war kalt, es war richtig kalt. Es war das erste Mal praktisch in 2,5 Jahren, dass ich dachte, wow, ist das kalt.
Also was mir seit Monaten in Cusco allerdings auffällt, ist, dass der Tourismus in Peru wieder zurückkommt.
Wahnsinn, ja. Also ich erinnere mich gern zurück an Oktober 2020. Das war das erste Mal, dass
Cusco.
Ich Kurawasi verlassen habe überhaupt, ja. Also wir sind einmal an den Fluss gefahren, aber das war im September oder sowas, ja. Mhm. Das war dann das erste Mal, dass ich das Ortsschild Kurawasi überquert hatte, wieder seit April. Also wir waren praktisch ein halbes Jahr nur in Kurawasi gewesen. Und dann bin ich im Oktober.
Naja, schränkst du ein bisschen von dem halben Jahr.
Nur zu Hause halt.
Warst du wahrscheinlich 99% der Zeit hinter den vier Gartenmauern in Kurawasi.
In Kurawasi, ja. Und dann war es so, dass wir im Oktober gesagt haben, ich muss jetzt mal raus. Und dann durfte man wieder fahren, auch über die Bundesgrenzen hinweg oder Landesgrenzen hinweg. Also über Cusco liegt ja im Bundesstaat Cusco. Und wir sind ja hier im Bundesstaat Apurimac. Und dann bin ich eben alleine nach Cusco. Ich war noch nie vorher da gewesen. Also halt durchgefahren auf der Herfahrt von Arequipa. Und war super aufgeregt. Und in Cusco war nichts. Es war praktisch kein Mensch auf dem Plaza de Armas. Keiner, außer Polizei. Und alle Läden praktisch außenrum waren zu. Mhm. Zwei, drei vielleicht waren offen. Aber da hat es einen Haufen so Agencias, wo man so halt die ganzen klassischen Touren buchen kann vor Ort. Dann gibt es natürlich ein paar so Trekking-Ausrüster, was weiß ich, Patagonia und North Face und sowas, die da auch ihre Shops natürlich haben für alle Wanderwilligen und Outdoorwilligen, dass die sich da noch eindecken können. Haufen Essen, natürlich Cafés, Eiscafés und so weiter. Zu, alles zu. Und es war interessant, weil jetzt, als ich in Elias kam, ich bin nicht so oft in Cusco, ja, und man hat schon so eine stetige Zunahme bemerkt, aber jetzt war es irgendwie, ich weiß nicht, ob irgendwie in den USA Ferien waren oder es waren ganz viele Franzosen auch da, ob die irgendwie Ferien hatten, keine Ahnung. Es war so brechend voll, dass du auch vor den Restaurants zum Beispiel anstehen musstest, wenn du was essen gehen wolltest. Und
obwohl
so
die Beschränkungen ja aufgehoben
ja,
sind.
Ja, also die Aforo-Beschränkungen, also die Anzahl an Menschen, die in sich in einem Raum aufhalten dürfen, war ja lange Zeit, war ganz lang bei 20% oder sowas, dann mal bei 50%. Dann durfte die Outdoor-Gastronomie wieder vollständig bestuhlen, aber Indoor nicht und so weiter. Und das ist jetzt aufgehoben worden, übrigens auch in den Klassenzimmern. Ich glaube, da hatten wir es ja das letzte Mal drüber, das vorletzte Mal. Die Kinder dürfen jetzt wieder vollständig auch normal in den Klassenzimmern sitzen, ohne 1,5 Meter Abstand. Ja, Also es war wirklich granatenmäßig voll. Also schön auch. Ich freue mich total, weil ich weiß noch, als ich das erste Mal war, hier in Peru gibt es ja einen ganz großen Sektor an Menschen, die von der Hand in den Mund leben, wie wir das so schön sagen, die halt darauf angewiesen sind, ihre Süßigkeiten zu verkaufen oder ihr Essen, was sie dann zubereiten morgens und an die Straßenecke tragen oder halt auch eben ihr in Anführungszeichen Handwerk, das meistens nicht so individuell handwerklich ist, aber es gibt halt einen Haufen solche kleinen Shops mit, wo du Strickpullis kriegst, schon irgendwelche Machu Picchu-T-Shirts und so weiter. Und die Leute waren wirklich verzweifelt, was dazu geführt hat, dass du wirklich sehr, sehr billig das Zeug kaufen konntest. Ich weiß noch, unsere ersten Pullis, die wir gekauft haben für die Familie hier, die waren irgendwie bei 25 Soles oder so. Mittlerweile ist es 100% bei 40 oder 50 Soles, so ein Strickpulli. Ja? Mhm. Aber die Leute haben halt wirklich keine Kunden gehabt, über ein Jahr ungefähr. Ja. Das ist schon, oder ein Dreivierteljahr. Wenn das plötzlich wegbricht in so einer Stadt, die fast vollständig vom Tourismus abhängt, das ist schon Es hat, und hat auch viele Existenzen gekostet. Aber es ist trotzdem auch schön zu sehen, wie jetzt alles wieder so aufblüht. Ja. Und
also ich erinnere mich auch wirklich sehr nachdrücklich noch an meinen ersten Aufenthalt in Cusco in der Stadt. Weil das war auch wirklich mitten in der Pandemie. Da warst du
einkaufen.
Einkaufen, ja. Mit der Jenny und Helen. Ja. Wir hatten uns irgendwie zu dritt ein Taxi gemietet und sind nach Cusco gefahren.
Das war praktisch eine der ersten Chancen, wo man wieder durfte.
Wo man über die Grenze überhaupt durfte, genau. Und du hast mir eine Liste geschrieben gehabt, was man alles braucht. Und ich bin da durch die Stadt gelaufen. Die beiden kannten sich gut aus. Sie hatten da irgendwie Sprachschule gemacht und haben mir dann auch gezeigt, wo es einen guten Bäcker gibt und so. Und das erste Mal wieder so irgendwie einen Blunder in der Hand gehabt. Auch genau die Situation, wie du sagst, über ein Plaza de Armas konntest du ja gar nicht laufen. Der war ja abgesperrt. Yeah. Du konntest ja nur außen um diesen Plaza rumlaufen. Ja. Dieser ganze Springbrunnen und was man da innen drin, das war ja alles abgesperrt, überall Polizei und so. Und auch in der Mall. Mhm. Das Einzige, was mehr genervt hat als heute, du musstest überall Maske, Doppelmaske, Face Shield. Die waren also so aggressiv. Das war
viele
fürchterlich.
Waren, ja gut, boah. Verständlicherweise auch. Also boah, viele.
Es hat so genervt, ja. Verstehst du, bist du am Schalter im Restaurant, also 2 Meter entfernt vom Schalter, sitzt du zum Essen, da ziehst du natürlich die Maske ab, aber wehe, du stehst vom Tisch auf und bestellst noch was nach, dann dürfte die Maske nicht nur auf dem Mund, sondern musste auch über die Nase und ansonsten bist du nicht bedient worden. Und
aber das ist ja jetzt echt, noch so, am Anfang durftest du ja gar nicht drin essen.
Ja,
ist ja jetzt noch also.
Naja.
Wobei ich sage,
und dann kam eine Phase, Entschuldigung, dann haben die ganzen Geschäfte auch wieder aufgemacht. Das war so Anfang 2021, Mitte. Ja. Da waren die Geschäfte dann wieder offen, auch die Checks offen und so. Und du konntest überall einfach rein.
Ja.
Es war einfach
alles. Naja, einfach rein ist auch wieder sowas. Also zum Beispiel Mall, ja?
Nein, ich meine damit, die einzige Schlange, die ich in der Zeit gesehen habe, war vom Adidas-Shop.
Ja.
In der Mall, ehrlich. Ja. Also du konntest in jeden Supermarkt, wenn du Face Shield, Doppelmaske, Impfausweis.
Und das war vor jeder Tür, ob du das jetzt am Eingang der Mall gezeigt hast.
Aber wenn du das gehabt
nicht
hast, dann konntest du in die Tiendas rein, du konntest überall rein, du konntest beim Farabella rein, überall beim H&M. Es hat niemanden, also du konntest auch immer an die Kasse. Es war auch, war alles frei. Es war so, wie wenn irgendwie ein Supermarkt neu aufgemacht hat und keiner weiß, dass es den Supermarkt gibt.
Lasst euch hier jetzt nicht irre leiden, es ging trotzdem nicht schnell. Also
schnell ging es nicht. Und es hieß auch nicht, dass sie alles hatten.
Nee.
Also, lo siento, die Schrauben haben wir nicht. Lo siento, davon haben wir nur noch eine Glühbirne. Lo siento, diese Lampe, die haben wir zwar in der Ausstellung, aber die haben wir nicht auf Lager. Lo siento, diesen Grill haben wir da. Aber dafür müssen sie morgen nochmal kommen, weil der liegt im Hochregal.
Ja.
Also ganz schlimm.
Ja.
Ja, überhaupt kein Animo, irgendwie jemanden zu bedienen oder gar wie einen Kunde zu behandeln.
Aber ich glaube, das ist unabhängig von Pandemie oder? Weil, als wenn
aber jetzt ist halt der Fall, dass du
dafür auch noch anstehen musst.
Dafür auch noch eine Stunde anstehst, ja?
Ja.
So ungefähr. Ja. Naja.
Ach ja. Ja, es war wieder bezeichnend. Ich war gestern im Lukas Schuhe kaufen. Wir haben wieder einen Original-Original-Produkt gefunden. Also hier gibt es ja alles von Gucci, Lagerfeld, Prada,
In Kurawasi. Also nicht in Peru. Sondern,
und günstig.
Ja.
Also der Lukas, der kriegt da immer einen zu viel, weil der ist ja so korrekt. Das dürfen die doch gar nicht, ja. Ich weiß auch nicht. Naja.
Also mit Magenschutz und so haben sie es hier nicht so.
Nicht so arg. Jedenfalls waren wir Schuhe kaufen und ich meine, in Deutschland gehst du halt ins Schuhgeschäft und selbst wenn du jetzt bei einem, in Anführungszeichen, bei einem Discounter bist, ja, was Schuhe angeht, ja, also jetzt nicht hier irgendwie das familiengeführte Privatunternehmen seit 100 Jahren in der gleichen Hand oder sowas, hast du trotzdem einen Service, wo jemand kommt und sagt, was suchen Sie denn? Kann man Ihnen helfen? Welche Größe? Hilft die Größe aus dem Regal raussuchen? Macht dir das Papier, was, wenn eventuell noch was reingestopft ist, vorne raus? Reicht dir den Schuh an? Ja, hier, vergiss es. Also wir standen erstmal und haben es selber ausgewählt eine ganze Weile, bis mal einer kam irgendwann und dann habe ich ihn gefragt, ob er den Schuh, aber der hat dann auch nichts gefragt, ob er uns helfen kann oder sowas. Der stand dann einfach nur daneben.
Und dann war ich als nett, ist es ein Kunde?
Ja.
Oder ist es ein Mitarbeiter? Ja, ehrlich.
Naja, und dann habe ich gefragt, ob er uns den Schuh mal noch in einer anderen Größe bringen kann. Ja, er guckt mal, kommt da wieder. Lo siento, no hay. Und der Lukas, war mir das klar?
Ja, ohne Witz.
Und dann habe ich gefragt, ob dieses Regal in irgendeiner Form sortiert sei, weil wir suchen die Größe 40 und weil 41 war zu groß. Dann hat er nochmal, nö, das steht halt alles irgendwie
kreuz
überall,
und
kreuz und quer. So, ja, danke. Aber statt dass er dann hilft, irgendwie mal ein paar 40 heranzureichen, bleibt er einfach stehen neben uns, ja? Mhm. Steht da.
Ja, aber der Witz ist, wenn du dem Hoven dann sagst, was er machen soll.
Dann macht das.
Ja. Du musst ihm sagen, so junger Mann, passen Sie auf, mein Sohn hat die Schuhgröße 40. Wir brauchen jetzt 5 Paare in schwarz oder dunkelblau in Größe 40. Holen Sie mal welche. Und wenn du das dem so klar kommunizierst, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass er zumindest sich mal auf die Suche macht und dir ein paar Schuhe reicht.
Aber also, ja, eventuell, wenn er nicht gerade am Handy hängt.
Also boah, ist, eine Seuche. Eine Seuche vor dem Herrn. Eine fürchterliche Seuche. Also wenn ich als Arbeitgeber eins abschaffen würde hier in diesem Land, dann wären es Handys auf dem Arbeitsplatz. Ich habe manchmal das Empfinden, Lena, die sind schon gar nicht mehr in der realen Welt. Die sind schon gar nicht mehr da. Du kommst in den Laden rein, die merken noch nicht einmal, dass du reinkommst.
Ja.
Und ich habe manchmal sogar das Empfinden, die wollen dir auch nichts verkaufen.
Nee, ist auch so. Ich glaube, aber das ist, ich weiß nicht, ich denke, es ist was Kulturelles. Also, dass das einfach diese Servicekultur nicht gibt. Weil
es halt ist mehr als eine Servicekultur, Lina. Mir kommt es manchmal so vor, pass auf, als würdest du in den Laden, also Schuhladen, Klamottenladen, reindappen. Du willst was kaufen, du bist kaufwillig, du hast auch das Geld, man würde, also wenn man dir jetzt helfen würde, würde man vielleicht auch 2 Sachen verkaufen.
Aber du störst im Prinzip,
und er steht so da und du denkst nur, ich habe das Empfinden, bei mir kommt das so an, wie wenn er jetzt seine Ware hier beschützt, damit keiner ihm hier was wegkauft.
Ja, ja.
So,
ja, oder dass du halt wirklich also, störst, wow, was willst denn du jetzt hier? Ich war jetzt gerade mitten in dem Film oder in dem YouTube-Video oder sonst irgendwas.
Oder TikTok. Oh, ja, TikTok.
Muss ich jetzt TikTok. Hier... Also das ist schon spannend. Das einzige Mal, wo ich das nicht so erlebt habe, war tatsächlich in Lima, in einem sehr reichen Viertel da. Also da habe ich auch das erste Mal nach fast 2 Jahren wirklich Service erlebt, also beim Essen gehen, wo jemand wirklich, das war mir dann schon wieder fast zu viel, wenn jemand im Allnasland kommt und fragt, ist alles recht, brauchen Sie noch was?
Ja, das ist dann unprofessionell auch.
Ja, aber es war, in dem Moment war es gut.
Weißt du, wo ich in meinem Leben den besten Service in einem Restaurant…
Ich weiß. Ja? Ich weiß, auf der Burg Hornberg.
Auf der Burg Hornberg.
Ja.
Lena, der beste Service ever, den ich jemals in einem Restaurant erlebt habe. So diese Balance zwischen schick, zurückhaltend, immer aufmerksam, eine Kombination, wie du sie nur in der alten Schule findest. Ein unglaublich angenehmer, schöner Abend. Erinnere mich bis heute dran, ich weiß sogar, an welchem Tisch ich saß, es war ein reinstes Vergnügen. Ein reinstes Vergnügen.
Ja, ich hoffe, du hast es in guter Erinnerung, weil das kann man nicht mehr leisten.
Oh, und weißt du, was ich da gegessen habe auf der, weißt du es noch?
Wahrscheinlich ein Steak oder
nein,
sowas.
Nein. Auf der Burg Hornberg isst man Wildragout.
Ja.
Mit Preiselbeersoße.
Mm.
Ei. Ja, aber also wirklich, da gab's eine Bedienung, wie ich sie noch nie erlebt habe und auch in Deutschland nicht und in Peru jetzt seit Jahren überhaupt gar nicht.
Auch nicht so.
Nimmer, gar nicht.
Also es ist tatsächlich, ich glaube, es ist nicht so, ganz generell zu sagen, weil zum Beispiel in dem Hotel, wo ich in Belize war, die war auch so super freundlich und ganz arg bemüht, die Frau, ja. Also man trifft schon immer wieder zwischendrin Leute und auch, wo man jetzt ja das Gefühl hat, die machen das nur, damit du noch mehr Geld ausgibst, weil der Preis für das, die Übernachtung war ja fix, sondern die sind einfach nett. Das gibt's schon auch.
Ja, gut, ich habe einmal im Bromarkt erlebt, dass mich jemand bedient hat.
Wow.
Ne, die hat Ahnung gehabt, da habe ich für die Wasserrohrzeugs gebraucht. Das war ein junges Mädel, die hat erstaunlich viel gewusst, auch was man an Absperrhin-Dings braucht und so weiter. Also ich habe einfach gemerkt, die weiß, was ich auch suche. Ja? Mhm. Und da habe ich damals, weil das so gut war, da habe ich damals den Chef rufen lassen. Das mache ich eigentlich auch. Wenn sowas ist, rufe ich dann gerne mal den Chef und sage ihm, dass mir sowas noch nie passiert ist in seinem Laden, dass er hier eine Mitarbeiterin hat oder einen Mitarbeiter, der so außergewöhnlich gut ist. Und ehrlich, die hat ihn, als ich gesagt habe, ich möchte gerne den Chef sprechen, der hat die Angst gekriegt. Und dann fragte mich, war irgendwas falsch? Habe ich irgendwas gesagt? Nein, ganz im Gegenteil. Und dann kam der da und dann habe ich ihm mal gesagt, also ich muss Ihnen sagen, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren, gehe ich zu Ihnen einkaufen hier. Sowas wie heute habe ich noch gar nie erlebt. Ein Service, diese junge Dame hat Ahnung. Und ich mache es damit, es war jetzt nicht, weil es eine Dame war, also würde es auch mit jedem Mitarbeiter machen. Mhm. Die war engagiert, die hat mir das Zeug gerichtet. Also kann mich da nur positiv äußern. Ja.
Ja. Ich finde auch, das ist was wir insgesamt auch gerade die Deutschen kultivieren sollten. Ich komme ja aus Süddeutschland, da gibt es ja diesen schönen Spruch, nicht geschwätzt ist genug gelobt. Ja. Also wenn man nichts sagt, dann war es gut. Ja. Aber das ist, finde ich, auch schade. Weil, also ich habe mir tatsächlich zur Angewohnheit gemacht, wenn ich was bei jemand positiv bemerke, das einfach auch zu benennen. Weil ich glaube, ganz oft, also wir Menschen, wir sind auch akustisch veranlagt. Manche Leute müssen das einfach auch hören akustisch. Es gibt ja auch eine Therapieform, dass du dir Gedanken, die du hast, auch laut aussprichst, um überhaupt mal zu merken, wie dämlich die sind. Oder andersrum auch dir Sachen, die du dir Gutes denkst, auch laut auszusprechen, dass du es selber hörst, dass dein Hirn das nochmal auf einer anderen Ebene registriert, wie nur in deinen Gedanken. Und dass es greifbarer wird. Und deswegen, wir waren jetzt ja am Wochenende da in Lima Lambo oder in Mambo, wie der Jonas sagen würde.
Also das heißt richtig Lima Tambo.
Tambo eigentlich, ja. Und da habe ich auch das Beste, Lomo Saltado, das ist so ein Wokgericht mit Rind und Pommes, gegessen seit Monaten, ja. Und da habe ich es auch der Köchin gesagt und die hat halt gegrinst von einem Ohr zum anderen und war so mega stolz gut. Und das war richtig, richtig gut. Ja. Und ich denke, das ist ich finde es eine gute Angewohnheit, Menschen auch zu sagen, wenn was richtig gut ist, weil wir sind so schnell dabei zu sagen, was schlecht war und zu meckern. Und
Also gemeckert habe ich allerdings die Tage auch mal richtig.
Ja?
Ja.
Kann ich gar nicht verstehen.
Also es gibt in Peru eine, das kannst du gar nicht verstehen, es gibt in Peru eine Sache, die gibt es in Deutschland nicht. Was ist das?
Korruption. Naja, gut.
Denn es gibt das Libro de Reclamación.
Oh, ja, ja.
Davor hat jeder Angst.
Ja.
Ohne Witz. Also wenn ihr jemals in Peru seid, großer Tipp, wenn irgendwas nicht läuft, fragt nach dem Libro de Reclamación. Der Verbraucherschutz hier in Peru, trotz allem Mist im Service, wird relativ hoch geschrieben. Und es gibt ein Buch, das muss jeder, der in irgendeiner Weise mit Kunden zu tun hat, muss dieses Buch haben.
Und öffentlich es ist ausliegen.
Ausliegen, ja. Und wenn, also der erste Verstoß ist, wenn dir dieser Mitarbeiter das Buch nicht geben kann, ist das an sich schon anzeigenswürdig. Also der ist verpflichtet, dieses Buch zu haben, zu wissen, wo es ist und es jederzeit dem Kunden auszuhändigen. Mhm. Und das ist sowas wie, ich sage es mal, von Verbraucherseite her ein Strafzettel, den du ausfüllst. Klar, du musst sagen, wer du bist, du musst deine Adresse angeben, du musst das Datum und so weiter. Also es ist richtig rein, also wirklich formal mit so 3 Durchschlägen, einen kriegst du dann auch selber mit und Telefonnummer für Rückruf, E-Mail-Adresse und so weiter. Und dann musst du reinschreiben, was dich nervt, was schiefgelaufen ist.
Und diese Bücher werden halt regelmäßig kontrolliert wohl von irgendeinem Amt oder von
irgendeiner Behörde. Die werden kontrolliert und da darf kein Fall, der unbearbeitet ist, drinstehen.
Ja.
Also das heißt, das ist was, was direkt auf Chefebene geht, was der Chef dann, wir kriegen ja als Krankenhaus hin und wieder, ich sag mal, ein oder zweimal im Jahr kriegen wir auch so einen Eintrag von irgendeinem Patienten, der halt unzufrieden ist oder keine Ahnung. Das ist so eine Sache, was weiß ich, in der Corona-Krise, wir hatten ja einen Arzt, der jetzt nicht so die Maßnahmen ganz so ernst genommen hatte. Also wir haben ganz viele Ärzte, die inzwischen die Maßnahmen nicht mehr so ernst nehmen. Aber einer, der auch Anfang der Pandemie da sehr wenig Verständnis gezeigt hat. Und da gab es natürlich von einem der Patienten auch bei uns mal einen Eintrag. So, der Arzt zieht seine Maske nicht auf oder so irgendwas, ja. Also das ist aber eine Chefsache. Das ist in 24 Stunden ist es geregelt. Wenn du sowas nicht direkt bearbeitest auf Chefebene, dann hat das Unternehmen wirklich ein ernsthaftes Problem, ne? Und so einen Zettel habe ich die Tage ausgefüllt, im vollen Zorn. Ich habe mich dann hinterher geärgert, dass ich es gemacht habe, aber ich dachte mir, ich war wirklich zornig.
Wo war das?
In Cusco.
Ja, aber bei was?
Naja, es ist so, es gibt ja, das ist ja wahrscheinlich relativ rassistisch, wenn ich das so sage. Aber es ist trotzdem so eine Erfahrung, das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist halt einfach so. Wenn ich in ein peruanisches Unternehmen gehe, also peruanische Supermarkt, peruanische Baumarkt, peruanisches Restaurant, irgendwie gehe ich da inzwischen schon mit so einer Haltung rein, naja, die werden nicht alles da haben. Also es ist einfach die Erfahrung. Ja, das ist so eine Kultur.
Das hat nichts mit Rassismus zu tun, das hat einfach auch mit der Art, wie hier gewirtschaftet zu tun. Es gibt keine
Vorratshaltung, vernünftige. Also du kannst davon ausgehen.
Logistiker dringend gesucht, würde ich jetzt mal hier sagen.
Genau, wenn ich jetzt im peruanisches Eiscafé gehen würde und die haben ja draußen ein riesen Schild hängen, ja?
Ja.
Und dann für Kaffee, Eiskaffee und so weiter. Und dann sagt der, ja, lo siento, können wir ihn nicht anbieten, die Sahne ist heute leer. Davon gehe ich irgendwie schon aus.
Ja, ja.
Aber wenn ein internationales Unternehmen wie der McDonald's zweimal innerhalb eines Monats bin ich da, jedes Mal irgendwas nicht da hat, dann nervt mich das tierisch.
Bei McDonald's, du bist ja witzig.
Ich habe bei McDonald's so einen Zettel ausgefüllt.
Und haben sich gemeldet?
Also bei mir nicht, nee. Ich war so sauer. Ich meine,
ich war so hungrig und so sauer.
Einfach um zu mal, die Hälfte unserer Zuhörer, die schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, bist du noch ganz sauber?
Hast du mal bei McDonald's Eis bestellt,
ja, ohne Scheiß. Also pass auf, es ging genau ums Eis. Es ging genau nämlich darum. Also pass auf, du fährst hier 3 Stunden bis zum nächsten McDonald's. 3 Stunden von uns aus. Also ich würde jetzt nicht zu McDonald's fahren, 3 Stunden, um mir da ein McDonald's zu holen. Aber irgendwie ab und zu hole ich mir mal was bei McDonald's, und zwar McFlurry. Mhm. Ich hole mir keine Burger, so schmeckt mir alles nicht. Aber irgendwie dieses Eis, warum auch immer, dieses Soft-Eis, es schmeckt mir halt einfach.
Die Kombination von Zucker und Fett enttäuscht praktisch
nie. Ja, und es ist irgendwie Kindheitserinnerung, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich in der Mall vor 2 Monaten, bin bei McDonald's, stell mich schön an, bestell mir ein Eis. Ja, tut uns leid, die Smarties sind aus. Ich esse aber immer.
Du bist so ein Deutscher, gute Zeit, wenn ich mein Schnitzel nicht kriege.
Ich möchte kein Oreo, ich möchte Smarties. Also gut, dann dabst halt weg. Ja, so. Aber was es fast zum Überlaufen gebracht hat, war einen Monat später, da habe ich dich abgeholt. Genau, das war da, wo ich dich abgeholt habe. Hol ich dich, ich habe dann gute Gelegenheit, um beim McDonald's mal wieder mit so einem Schrotteis zu holen. Ich weiß, ja, aber es sind halt die kleinen Vergnügen des Alltags. So ist halt einfach. Lauf hin und ich sehe schon, sie haben Smarties. Ich bestelle mir also ein Eis mit Smarties.
Sorry, Eis ist alle.
Nein.
Nein.
Wir haben kein Wechselgeld.
Oh.
Aber ich habe nicht mit einem 100er bezahlt, ich habe mit einem 10er bezahlt. Also es ging hier irgendwie um 10 Zentimos oder 50 Zentimos oder ein Sol, keine Ahnung. Irgendwas, was man immer irgendwo hat. Die Frau hat einfach keinen Bock gehabt. Ich meine, mal ganz im Ernst, die will mir dieses Eis nicht verkaufen, weil sie kein Wechselgeld hat. Hackt's eigentlich bei euch? Hackt's bei euch? Also Kartezahlung geht nicht, ja?
Ja.
Ich würde es ja auch mit der Karte bezahlen. Nö, Kartezahlung geht nicht. Du musst bar bezahlen. Ja, zahlbar, aber wir haben kein Wechselgeld da. Und zwar nicht morgens um 8, sondern irgendwie mittags um 14 Uhr. Und da war ich so stinkesauer. Ich weiß gar nicht, warum. Naja.
Weil du eigentlich ein Eis halt wolltest.
Es hat mich nur genervt.
Das würde jetzt mal glatt unter First World Problems
Volle Kanne, aber, absolut, absolut.
Ja, ich verstehe, es gibt auch so Momente.
Es war einfach so diese Anhäufung von, ah ja, genau, es ging ja schon damit los, dass der Parkticketautomat bei der Mall nicht ging, ja? Genau, damit ging es ja ursprünglich mal los. Es war so ein Tag von, das ist ja nicht so, dass du da einfach nur bei McDonald's dann kein Wechselgeld kriegst, sondern das fängt ja morgens irgendwie an. Irgendwie, du fährst in Cusco durch die Innenstadt und es kommt dir auf einer einspurigen Straße schon mal Gegenverkehr entgegen, so, ja? Und dann hast du da schon Probleme dran vorbeizukommen. Dabei drängelt sich aber gleichzeitig noch einer neben dir vorbei, weil er denkt, was steht denn der Dummkopf jetzt da rum? Er soll nicht so mit seinem dicken Auto rummachen.
Ja.
Also, du weißt ja, wie es ist. So gehen die Tage ja in Cusco meistens irgendwie los. Und genauso und so irgendwie, keine Ahnung. Es war ein absolutes First-World-Problem. Aber ich war so stinkesauer, dass ich das zweite Mal innerhalb von einem Monat an dieser blöden Kasse angestanden bin und zweimal leer weggedappt bin.
Ja, naja. Also der Elias und ich, wir hatten eine schöne Zeit in Cusco.
Ja.
Allerdings.
Ach, ich weiß auch nicht, ich sage ja, man hätte es auch sein lassen können.
Man hätte Fahrradkette, ja. Ja, vielleicht.
Aber es war halt McDonald's, verstehst du? Ja. Das ist halt, verstehst du, wenn es ein peruanisches Restaurant gewesen wäre, okay, dass die ein, ja, nee, ist egal. Also
ist
es war halt so.
Ja.
Naja, es ist wirklich First World Bomb. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Eigentlich war es ja ein Charakterproblem von mir.
Ich meine, was hier tatsächlich auch immer wieder auffällt, die Leute denken einfach wenig mit, gell?
Nee, sag's anders. Die Leute, und das ist mir wirklich in den 2,5 Jahren bewusst geworden, sie denken anders.
Anders, ja.
Sie denken
ja
anders. Du kannst es als Nicht-Denken bezeichnen aus deiner Sicht, aber es ist was Systemisches.
Ja.
Sie denken anders. Ich weiß nicht, ob es was Anatomisches ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben genau die gleichen Windungen, aber sie lernen andersrum Sachen zu bewerten.
Mhm.
Das ist einfach ein Lernprozess. Und ganz sicher, ich bin mir sicher, in ihrer Welt macht ihre Denkweise 100% Sinn und sie können umgekehrt nicht verstehen, dass wir anders denken.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Aber es ist schon herausfordernd oft. Zum Beispiel, wenn du eben in eine Straße reinfährst, wo man weiß, es gibt kein Zurück in dieser Straße. Und dann bist du auf der Hälfte dieser Straße und dann ist diese Straße gesperrt. Und du kommst einfach weder vorwärts noch rückwärts. Aber es war nirgends mal vorher irgendwo ein Schild gestanden, hier geht's nicht weiter, bitte hier ist Umleitung oder sonst irgendwas so. Und jetzt klassisch auch wieder, ich war mit Elias auf Sacsayhuaman oder bei Sacsayhuaman. Das ist so eine große alte Tempelanlage der Inkas oberhalb von Cusco. Das ist ganz interessant anzugucken. Ganz weitläufiges Areal mit schon einer großen historischen Bedeutung auch und toller Blick über Cusco und so, kann man sich schon mal angucken. Um das angucken zu dürfen, braucht man ein Boleto Turistico. Also du kannst nicht einfach eine einzelne Eintrittskarte für da kaufen, sondern du kannst es nur im Rahmen vom Boleto, also ja, das Boleto Turistico, da kannst du schon sagen, okay, ich will nur Sacsayhuaman angucken, dann kostet es irgendwie, was weiß ich, für Touris, keine Ahnung, 70 Soles oder so.
Viel zu viel. Einen Steinhaufen anzugucken,
ja,
aber egal.
Gut. Oder du sagst, du machst so ein erweitertes Ticket und dann sind dann noch verschiedenste andere Sachen dabei. Das gilt dann für, also das ist nicht nur Sacsayhuaman, da gibt es noch so ein paar Außenstellen von diesem Ganzen, da kannst du auch noch hinlaufen.
Also auf gut Deutsch, du darfst mehrere touristische Attraktionen
dann
besichtigen
auf
mit
einem
Ticket.
Genau. Ticket. Und dann gibt es eins, wo halt 3 Tage gilt, dann sind dann mehr Sachen dabei, dann gibt es eins, wo 10 Tage gilt, da sind noch mehr Sachen dabei, im Heiligen Tal auch noch, Moray zum Beispiel und Marastra. Und die Salzterrassen und irgendwas noch. Keine Ahnung, wenn du halt sagst, okay, ich bin eine Woche in Cusco, dann finde ich, lohnt sich das schon, wenn man so ein paar Ausflüge macht.
Ja.
Und dann hast du da, aber von ganz vielen Sachen, wo du denkst, Sport ist bestimmt dann auch dabei, da ist wiederum nicht dabei. So, ich wollte unbedingt so ein Museum in Cusco noch. Und das war für mein Verständnis mit drauf auf dieser Karte, ja. Dann, und als, wir haben ja die Dingskarte, da dieses Carnet d'Extranjería, also wir haben so ein Ausländervisum, das heißt, wir kriegen einen günstigeren einheimischen Preis. dann habe ich gesagt, ah, gut, dann nehme ich das bisschen teurere Ticket, dann kann ich am nächsten Tag oder am übernächsten Tag irgendwie erst noch in dieses Museum. Hab dann nochmal gefragt an dieser Kacher, wo die das verkaufen, ah, ist das mit drauf? Ja, das ist mit drauf.
Aber da steht doch, normal steht das doch in der Liste, hast du nicht in der
doch,
Liste?
Doch, doch, steht doch schon doch auf der Liste mit drauf, stand es ja auch mit drauf. Ja.
Es stand mit drauf.
Es stand mit drauf, so, gut. Dann holt mich der Benni montags ab und ich habe gesagt, komm, dann geh du dein Zeug erledigen, ich gehe mit den Kindern so lange in das Museum. Die Kinder zahlen eh keinen Eintritt, ich habe ja mein Boletto noch.
Also, nochmal, dass ich es richtig verstehe, du hast ein erweitertes Touristenticket für die touristischen Attraktionen in Cusco gekauft und da steht eine ganze Liste mit Sachen, wo du rein darfst mit diesem Ticket, also oben diese Steinhaufen und du darfst in Museen und du darfst sonst noch irgendwelche Städten
aber innerhalb
angucken.
Von Cusco ist da wenig Spannendes dabei. Also es ist mehr dann so, wenn du eben noch Ausflüge machst. Also für einen Tourist macht das Sinn,
okay, aber
ich.
Du hast es da schwarz auf weiß auf diesem Boletto drauf.
Das Museum,
Eintritt,
wo ich rein will,
ist damit
drauf.
Okay.
Dann, und dieses Museum ist zweigeteilt, das wusste ich aber nicht. Ich wollte eigentlich in beide Teile, ja, aber der Oberteil, das ist nicht mit dabei. Also da
also das gleiche Museum?
Ja, das ist so, also es ist praktisch, du kannst, das hat so eine Art Katakomben, aha, da kommst du von unten herein und du hast aber diesen oberen Teil, da steht jetzt eine Kirche drauf, aber da kann man auch noch so Inka-Fundamente angucken und so weiter. Und du kannst diese Kirche oder diesen Komplex angucken, das ist nicht mit dabei. Also laufe ich da schon mal hin zum, nee, an der Kasse, das ist nicht mit dabei. Sag ich aber, wo
bist
ist
du
denn,
sicher, dass die dich nicht einfach verarschen?
Ja. Wo ist denn der Eingang für das andere, für den anderen Teil? Ja, da muss ich da runter an die Straße. Ich war da gerade, hab da nicht groß was gesehen. Zu den Kindern, gut, laufen wir halt nochmal runter. Kommen wir da runter, finden auch den Eingang. Wüst und leer, gucke ich im Internet, vorübergehend geschlossen. Aber wahrscheinlich seit Anfang der Pandemie vorübergehend geschlossen, ja. Aber glaubst du, das hätte mir mal einer gesagt? Weil ich habe das Ticket tatsächlich nur deswegen erweitert gekauft und habe sowohl meinen Guide, den wir da bei Sacsayhuaman hatten, gefragt, ob ich damit, und auch die Frau an der Kasse. Und das sind ja Leute, die in Cusco leben und jeden Tag da arbeiten. Aber das...
Ehrlich gesagt...
Ja.
Nein.
Nein.
Also ganz im Ernst, denen brauchst du keinen Böswille unterstellen.
Nee.
Die wissen es einfach nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Aber es ist halt,
ich meine, du arbeitest doch im Touristensektor,
weißt
du?
Das Interesse. So. Und der Punkt ist doch, es wird doch bezahlt. Was willst du denn jetzt machen? Also du verkaufst jemandem das teurere Ticket, selbst wenn du es weißt, dass dieses Ding zu ist.
Ja, aber
der
und
geht
selbst
doch.
Der an der Kasse von diesem anderen Museum, den ich ja dann gefragt habe, wo ist denn der Eingang zu dem anderen Anteil?
Ja,
der hätte mir doch sagen können,
der
ist da unten, aber das ist geschlossen.
Ja.
Das gehört doch dazu, weißt du so?
Also der sitzt 20 Meter entfernt und weiß nicht, dass der zweite Anteil des Museums, zu dem er dich jetzt gerade schickt,
zu ist seit 2 Jahren oder 2,5, weißt du so?
Also ich vermute ehrlich gesagt, dass der dich verarscht hat, dass das obere das eigentliche Museum war und dass du da reingekommen wärst.
Nee, ich glaub's nicht.
Glaub's nicht?
Also ich habe dann auch nochmal geguckt, das ist ein bisschen ein anderer Name. Das ist der gleiche Komplex sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber...
Naja.
Jo, so habe ich also umsonst das Geld ausgegeben für das größere Ticket, was jetzt kein Weltuntergang ist. Das sind ja, bewegt sich für uns Europäer immer so im einstelligen Euro-Bereich.
Wir sollten eine Spendenaktion nicht starten.
Ja.
Wir haben ja in der letzten Umfrage herausgefunden, dass 50% unserer Zuhörer nicht zu unseren Spendern gehören. Ich denke, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, einen Spendenaufruf zu starten, damit wir diese, wie viel waren es, 2,50 Euro?
Nee, es waren schon irgendwie 6 Euro oder so.
6 Euro? Ja. Machen wir 14. Ach komm, runden wir es großzügiger auf 100 auf.
Also es war schon.
Und wenn ihr schon dabei seid, auf eine Null kommt es auch nicht drauf an.
Ja.
Also genau. Und dann denke ich, werden wir das vielleicht auch im nächsten Monatsbudget dann schaffen, diesen großen Verlust
wieder auszugleichen. Es ärgert halt, weißt du,
es
so
ärgert.
Kleinigkeiten,
weiß,
weißt du. Und das ist so,
ich verstehe.
Ich bin ja Deutsch und ich bin noch korrekt. Also es gibt ja auch unkonventionelle Deutsche, gibt es ja auch. Es gibt auch sehr korrekte Peruaner, habe ich neulich gelernt. Aber wenn du Deutscher und korrekt bist, das fordert schon oft dieses deutsche Denken auch extrem heraus und das ist gut. Und ich denke immer, es sollte jeder einfach mal, Minimum mal ein Jahr ins Ausland, einfach um mal
irgendwohin,
zu gucken, dass die Welt auch anders funktionieren kann.
Die funktioniert komplett anders.
Ja, und dass es auch nicht unbedingt schlechter ist. Ne? Also man ist ja so verhaftet oft in diesem deutschen Denken, dass man meint, man macht es richtig, aber das Leben hier funktioniert ja trotzdem. Das ist ja immer das Spannende und die Leute...
Also ich sage es dir ganz ehrlich, wir werden ja im September, 26. September nach Deutschland fliegen.
Mhm. Suchen übrigens noch eine Unterkunft.
Wir suchen noch eine Unterkunft. Wer ein freistehendes Haus mit Garten, Internet und...
Pool. Na gut, wir sind im September.
Nein, Pool, wo man einen Autobahnanschluss hat. Genau.
Oder, ja.
Und das günstig vermietet, gerne.
Oder jemand kennt, der jemand kennt.
Ja, jederzeit. Wir brauchen deswegen ein Haus, weil die Kinder eigene Zimmer oder zumindest wir einige Zimmer brauchen, weil wir in der Zeit Homeschooling fortführen werden. Also die Kinder brauchen einfach einen Rückzugsort, um gerade in Ruhe lernen zu können. Und der Papa braucht ab und zu auch einen Rückzugsort. Naja, und 7 Leute kriegst du halt nicht irgendwo noch schnell irgendwo mit reingequetscht. Außer in Kriegszeiten, keine Frage. Aber wir leben ja Gott sei Dank nicht im Krieg. So. Trotzdem graut es mir ein bisschen davor. Ich habe wirklich ein mulmiges Gefühl, zurück in meine Heimat zu gehen. Ich habe die letzten 2,5 Jahre so viele peruanische Eigenschaften auch selber übernommen.
Er fährt auch schon wie ein Peruaner. Ich möchte es gerade mal an der Stelle erwähnen.
Ich denke einfach, es ist sicherer, wenn man sich den Gegebenheiten des Landes
vor allem ist es stressfreier. Anpasst. Also wenn du versuchst als Deutscher hier deine deutsche Fahrweise beizubehalten, dann bist du jetzt mal so genervt.
Du musst dich in einem peruanischen Straßenverkehr wie ein Peruaner verhalten, ja, sonst geht's nicht.
Rechts überholen, drängeln, hupen, ganz wichtig. Hupen, hupen, hupen.
Du hast immer Vorfahrt, solange dein Gegner
kleiner ist als du.
Ja. Also kleineres Auto, Motorrad, Motorroller, so irgendwas oder
rechts vor links ist nicht existent.
Nein, wenn allerdings von links ein LKW kommt, halt auf jeden Fall an. Du hast ganz sicher verloren. Verkehrsregeln zählen da nicht, sondern der Stärkere. Ja. Und auch ein Bus, wenn der auf deiner Seite entgegenkommt, ist scheißegal. Der
Wir
ist
haben jetzt
stärker
eine
als
Ampel
du.
Auch, die ist auch mehr so hinweisende Funktion an diese.
Farben der Ampeln haben nur dann eine Bedeutung, wenn ein Verkehrspolizist neben dran steht. Ansonsten kannst du diese Farben großzügig ignorieren. Das war so witzig. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Es war eine der ersten Erlebnisse hier. Irgendjemand, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber der sagte zu mir, weil ich ihm sage, du, wir haben in Deutschland auch Ampeln. Und die sind auch nachts an. Und wenn die Ampel nachts auf rot ist, dann bleibe ich da trotzdem stehen. Und da lacht er mich aus und sagt, was? So irgendein Peruaner sagt, was? Ihr haltet an Ampeln an? Lacht er, sagt, was denkst du, warum hier überall Verkehrspolizisten stehen? Also wenn kein Polizist da steht, hat die Ampel überhaupt gar keine Bedeutung. Ja?
Weil nachts an Ampeln anzuhalten, ist ja auch was sehr, sehr Deutsches. Ne? Also,
es ist tatsächlich in Regionen oder in Ländern wie jetzt in Peru, ich sag mal in Lima, ist es ein Sicherheitsrisiko.
Ja.
Du darfst an einer roten Ampel eigentlich nicht anhalten, weil es viel zu gefährlich ist.
Ja.
Und auch in Brasilien, in großen also wenn du nachts alleine auf der Straße unterwegs bist, da würde ich auch jederzeit über die rote Ampel fahren, weil es sicherer ist, ja, wie jetzt
da zu stehen, 3 Minuten und dann
genau. Und du kannst schon drauf warten, dass irgendwo einer an der Ampel irgendwo in einem Hinterhof wartet, um dich auszunehmen.
Ja.
Also in den Großstädten ganz sicher würde ich auch über die rote Ampel fahren.
Ich mache das ganz einfach, ich fahre einfach gar nicht in den Großstädten.
Ja, ich fahre schon in den Großstädten, aber ich habe meistens, das ist so mein Schutz, ich habe immer die Kamera im Auto an. Also ich habe mir extra eine Kamera ins Auto gebaut und sobald ich in Cusco über die Grenze, also Bienvenido in Cusco, gehe die Kamera an.
Ja.
Ich fahre in Cusco nur mit Kamera.
Ja.
Ja.
Ah ja. Ja, aber trotzdem war es schön. Haben wir eine gute Zeit gehabt mit Elias. Wir waren sehr cool essen. Wenn man so ein bisschen sucht, hat es auch wirklich richtig schöne Ecken. Also,
das finde ich überhaupt in Peru.
Das finde ich total toll hier, was ich so aus Deutschland nicht kenne. In Peru hast du ja ganz viele Häuser, die einfach völlig verrammelt und verriegelt sind. Also wo ein großes Tor davor ist und man nicht reingucken kann. Überall hohe Mauern außenrum. Aber manchmal hast du dann die Möglichkeit, in so einen Innenhof zu gehen und so. Und es ist einfach für
dir, andere Welt.
Eröffnet sich so ein wunderschöner, alter, im Kolonialstil erbauter Innenhof mit solchen Balkonen nach innen, mit Kunstausstellungen, mit kleinen Restaurants und einem kleinen Laden noch und sowas. Also wirklich wunderschön. Weißt du, von außen halt immer denkst, so, wo soll denn das hier sein? Weißt du,
ja,
so,
ja.
Ich bin voll das Insta-Opfer. Ich habe so eine Werbung gesehen gehabt für so ein in Deutschland immer das also Food Court, also so ein Bereich, wo praktisch ringsrum lauter verschiedene Restaurants sind. In der Mitte hast du so einen Platz, wo man dann gemeinsam sitzen kann und essen. Das heißt, jeder kann sich da holen, auf was er Bock hat, Pizza, Burger, Chinesisch oder sonst was. Und man kann dann in der Mitte gemeinsam sitzen und da essen. Und da war so ein, hat so ein relativ neues aufgemacht. Und da war irgendwie eine Werbung auf Instagram, hatte ich die gesehen und habe mir das mal gemerkt. Und gedacht, komm, da kann ich mal mit Elias hingehen. Und dann haben wir das gesucht. Und das würdest du niemals vermuten, dass das da ist. Ein ganz unscheinbarer Eingang. Und es ist wirklich richtig schön gemacht. Es war nichts los. Ich denke, wir waren viel zu früh. Die Peruaner essen ja spät zu Abend oft. Aber es war wirklich ganz, ganz nett gemacht. Also auch alles neu renoviert und so. Und das Essen war auch lecker. Und das sind so, das freut mich dann immer, wenn man so ein kleines, so eine kleine Schatzkiste findet. Oder auch gerade diese Gässchen da. Also es gibt ein sehr, sehr schönes Viertel in Cusco, das nennt sich San Blas. Das ist so ein, eigentlich das Touri-Viertel schlechthin auch. Liegt sehr stark am Hang mit ganz vielen Treppen und alten, schmalen Straßen, wo du zum Großteil nicht mehr mit dem Auto reinkommst. Ganz viele kleine Hotels und Hostels und sowas, die da sind. Und natürlich auch Cafés und kleine Restaurants und so. Und da hast du auch manchmal solche Ecken, die so schön sind. Da wurde dann auch plötzlich dich, so, dir so ein Blick über die Stadt sich eröffnet oder sowas. Oder wir waren an so einer alten, wie nennt sich das, ein Aquädukt, so ein altes oberhalb der Stadt. Wirklich ein schönes Eck, ganz unspektakulär eigentlich. Aber du bist so, du machst 10 Schritte weg vom Weg und bist so in einer ganz anderen Welt. Und wenn du Glück hast, liegt da auch kein Müll rum, sodass du das wirklich einen Moment genießen kannst. Ja?
Ja, aber es ist dann halt wirklich halt dieser eine Spot.
Ja, genau. Aber es ist schön. Also es gibt schon auf jeden Fall schöne Ecken, ja. Ja.
Ja, ohne Zweifel. Also Tennis ist halt eben da, wo keine Menschen sind.
Ja.
Da ist es sauber und eben solche kleinen Hinterhof-Oasen, sag ich mal.
Ja.
Wenn wir schon zum Thema, beim Thema Loben sind, wollte ich nochmal sagen, so eine Eigenschaft, was wir ja auch wirklich sehr gerne machen. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, der kennt es. Mama und Papa sitzen irgendwie am Tisch oder man zieht sich irgendwo mal zurück, um was in Ruhe zu besprechen. Und es schleicht so ein kleiner Räuber heimlich oder
für sein Verständnis heimlich.
Genau, für sein Verständnis heimlich irgendwie unter eine Kiste gekrabbelt und die Kiste bewegt sich immer ein paar Zentimeter nach vorne und so, um dann zu hören, was Papa und Mama erzählen. Und das ist für mich jedes Mal so ein Riesenspaß, wenn ich dann so eins der Kinder entdecke und dann weiß ich ja, wer das ist, ja. Dann so in einem doch sehr lauten, also in einem lauteren Ton über dieses Kind zu reden. So nach dem Motto, wir wissen ja jetzt nicht, dass der da ist und das hört. Aber Lena, hast du das schon mal gesehen, was der alles kann? Und so, und also mir macht es immer einen Heidenspaß, dann so richtig positiv über die Kinder zu reden und so.
Ja.
Irgendwie die für die ist es ja so, von wegen, ich habe jetzt den Papa dabei erwischt, wie er gut über mich redet.
Ja.
Ich finde es immer eine, ja, so, dann immer die große Überraschung, wo kommst du jetzt auf einmal her, ja?
Ja, man hört sie dann auch manchmal kichern unter dem Korb oder unter der Kiste oder unter der Decke.
Richtig. Und die Tage war das eben auch wieder der Fall. Weißt du noch?
Ja, ja.
Da ist wir einer
kaputt gelacht.
Unserer Kinder, der auch unter einem Teppich irgendwie da langsam hergeschliche, immer näher. Und dann hast du irgendwas gesagt. Weißt du es noch, was du gesagt
hast? Ja, ich habe bewusst eine Lüge gesagt, und weil ich wusste, dieses Kind kann das nicht ertragen, die Unwahrheit.
Genau.
Und habe irgendwie was gesagt von, der hat das und das gemacht und dann hört man es aus dem Teppich, das ist gar nicht wahr. Ja.
Genau.
Und es ist so toll, seine Kinder zu kennen und die
und du wusstest genau, wenn der das jetzt hört, der kann das nicht auf sich sitzen lassen. Nee. Was ich sage.
Ach, ja, toll.
Naja, also jeder, der Kinder hat, der kann das irgendwie, glaube ich, nachvollziehen.
Ja, ja.
Und das ist halt einfach, ja, und das macht mir immer Spaß, die da zu loben. Und dann, wobei, mal ganz im Ernst, also es fällt dir auch nicht schwer, unsere Kinder zu loben.
Nee, das ist die andere Seite. Wir waren ja jetzt am Wochenende in Limalambo, Limatambo mit den Kindern. Da ist so ein, das hatten wir empfohlen kriegt von jemand hier von der Klinik, das ist so ein, hier nennen die das so Espacio Recreacional oder sowas, also so ein Naherholungsgebiet irgendwie. Das war so ein kleines Gelände mit so Häuschen, so Cottages oder so Cabanas, kleine Holzhäuschen mit Schlafzimmer und Bad und ein kleines Wohnzimmer. Dann so ein recht großer Pool oder zwei so nebeneinander, ein tiefer und nicht so tiefer. keine Ahnung, Tischkicker, Hängematten, Feuerstelle, Grillbereich und so weiter. Also so ein, wo man schon mal schön eigentlich ein Wochenende verbringen kann. Sehr peruanisch alles, recht rustikal, aber das Restaurant war der Knaller, es war richtig gut. Und ja, und meine Idee war da irgendwie, da gehen wir ein Wochenende hin, es ist bezahlbar und dann können die Kinder da den ganzen Tag in den Pool und wir können uns ein bisschen erholen. Der Freitag kam, der Benjamin war krank, kränker als krank. Ich war die ganze Woche irgendwie gerannt, wegen allen möglichen Sachen organisieren. Und das Wetter war schlecht. Sodass wir dann den Samstag, vor allem den Samstagvormittag, da einfach nur rumgehangen sind bei schlechtem Wetter. Man konnte nicht in den Pool, weil sobald hier die Sonne weg ist, ist es einfach viel zu kalt dafür. Wenn die Sonne da ist, da willst du auf jeden Fall irgendwo ins Wasser, weil es so heiß ist. Aber wenn sie weg ist, ist es halt wirklich kalt. Und dann dachte ich noch so, oh Mann, ey, das wird echt anstrengend. Und die Kinder, die waren so toll miteinander. Also das ist wirklich ein Riesenvorteil einer Familie und auch vor allem einer Großfamilie, dass man doch irgendwie halt meistens einen Spielpartner findet, wenn man möchte. Wenn man seine Ruhe will, hat man ja auch das Recht dazu, sich zurückzuziehen. Aber die haben das so toll miteinander gespielt und waren, haben sich beschäftigt. Und da gab es 4 große Hunde auf dem Gelände, mit denen waren sie dann unterwegs und so weiter. Das war richtig, also für die Kinder, glaube ich, war es eine richtig tolle Zeit. Und für mich war es so, was machen wir jetzt hier, ja? Aber die, da war ich auch so richtig wieder, wo ich dachte, Mann, toll, dass die sich haben gegenseitig. Und das ist auch was, was die auch schon auch ein Stück weit durch diese Pandemie getragen hat, durch diese vielen Monate, wo wir hier wirklich nur unter uns waren, nur alleine. Jeder hat natürlich seine Herausforderungen da gehabt, auch mit keine Freunde und so weiter. Aber sie hatten halt immerhin noch sich, gell? Und es hat denen ihre Bindung zueinander meines Erachtens auch auf jeden Fall gestärkt. Und auch dieses, es kann alles in den Bach runtergehen, solange wir uns als Familie haben. Haben wir uns noch. Haben sie, glaube ich, echt auch mitgenommen aus dieser Zeit. Und das fand ich richtig, richtig schön zu sehen. Ja.
Ja, war auf jeden Fall ein schönes Wochenende in dem Sinn, dass wir einfach als Familie gut miteinander auskommen, gell?
Ja, doch, es war echt harmonisch auch. Ich meine, ist nicht immer so.
Nein.
Aber es war ganz gut. Ja.
Klar, ist nicht immer so, aber es ist trotzdem, ja, die meiste Zeit ist schon so. Ich meine, jeder geht sich mal auf die Nerven, oder?
Ja, ja.
Ja, ist halt so.
Haben wir denn noch Zeit? Wir haben noch Zeit. Gut.
Mhm. Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Heute ist Olympiade nochmal, ne?
Ja.
Die, also ich habe, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hatten die staatlichen Schulen das schon vor 2 Wochen oder sowas. Unsere Schulferien hier von der Schule aus sind ein bisschen verschoben, beziehungsweise unsere Schule fängt eine Woche vorher schon an mit dem Unterricht oder 2 zum Teil sogar, je nachdem, wann die staatlichen Schulen anfangen. Unsere fängt immer am 1. März an. Manche fangen dann erst die Woche drauf an oder sogar erst so am 14. März rum. Gibt auch welche, die kommen jetzt erst in Präsenzunterricht. Also es ist, unsere Schule ist da sehr, sehr weit vorne mit dabei und hat eben durch das, dass wir diese Woche früher anfangen, haben die Kinder eine Woche mehr Schulferien, weil hier in Peru gibt es extrem wenige Schulferien zwischen unterm Jahr. Also es gibt ja diese ultralangen Sommerferien, die kurz vor Weihnachten beginnen und dann bis eben Anfang März, also Ende Februar gehen. Aber dazwischen gibt es nicht arg viel und unsere Kinder haben eine Woche länger dann, weil sie eine Woche früher anfangen und dann ist so manche Sachen ein bisschen verschoben. Aber es gibt eben diese Schulolympiaden, die, glaube ich, denke ich, landesweit stattfinden und bei denen man sich dann auch für so auf Landesebene und dann auch auf Bundesebene in verschiedensten Sportarten qualifizieren kann. Also das Ziel ist immer, man kann es bis Lima schaffen, ja?
Ja.
So, das ist ein großer Anreiz, man kann es bis Lima schaffen, ja. Und da gibt es dann alle möglichen Sportarten, die klassischen halt, Leichtathletik, also Laufen, Springen, Werfen, Hochsprung gab es, so Hallenfußball, ach, alles Mögliche. Und da war gestern schon ein riesen Tumult in der Schule. Es war zum Schießen, der Benny und ich waren da und haben ein paar Aufnahmen gemacht. Und es war wirklich ein Getümmel. Ich habe da immer so einen Respekt vor den Lehrern. Aber dieser Krach den ganzen Tag oder den ganzen Vormittag, ey. Naja, aber die Kinder hatten ihren Spaß. Die Kindergartenkinder haben noch nicht mitgemacht. Ab der ersten Klasse, die Mila, die haben dann eher so Spiele halt gemacht. Sackhüpfen und sowas. Also das ist noch nichts mit Qualifikation. Ja, ja. Aber die hatten eben auch so einen Sporttag. Bisschen so wie Bundesjugendspiele, nur halt mit dem Hintergedanken, dass man sich dann weiter qualifizieren kann. Und heute geht es tatsächlich noch weiter. Heute ist nämlich noch Schwimmen. Schwimmen findet hier im örtlichen sogenannten Freibad statt. Und unsere Wasserratte Kyla hat sich natürlich fürs Schwimmen eingetragen und war dann, ist jetzt heute dran mit Schwimmen. Kleiner Fun Fact, der Lukas hatte sich für nichts eingetragen und kam dann zu mir und meinte, er ist jetzt irgendwie beim Hochsprung mit drinne. Und dann kam er eine halbe Stunde später wieder und sagt, es ist doch kein Hochsprung, es ist Weitsprung. Also Salto Largo und Salto Ancho oder was, Alto ist irgendwie, hat er dann verwechselt. Salto Alto, genau, ist Hochsprung.
Und wer hat ihn da eingetragen?
Ich denke, es wurden halt die Kinder, die sich nirgends eingetragen hatten, von irgendwie von Sportlehrern oder so noch mit reingefügt. Also man konnte es selber wählen oder, naja, und eben jetzt heute ist die Kyla noch dran mit Schwimmen und es haben sie noch genau zwei weitere eingetragen in ihrer Altersklasse. Also Bronze ist drin, auf jeden Fall. Aufs Treppchen kommt sie.
Ja, Mann. Also auf Lima kann sie schaffen.
Nee, können nur die aus der Kategorie C oder sowas können sich weiter qualifizieren. Ich glaube, das sind die Älteren dann. Also die Jüngeren können dann nicht. Okay. Aber deswegen geht sie jetzt nachher noch eine Runde ins Wasser, um was ich sie nicht beneide, weil langsam kommt die Sonne. Aber
wahrscheinlich wird sie die Einzige sein, die ins Wasser geht bei der Kälte.
Also, die wird vor allem auch schnell sein, weil sie schnell wieder rein. Wobei, wenn sie mal drin ist, dann ist sie drin, gell?
Ich glaube, die hat irgendwie keine Thermorezeptoren. Zumindest keine Ausreichung. Die sind alles justiert, sagen wir so.
Ja, die hat eine andere Grundeinstellung, eine andere Werkseinstellung, was Temperatur angeht.
Ja,
genau, da werden wir. Haben wir nachher dann noch Schwimmen und dann gibt es noch irgendwie eine andere Sportart, was wir auch noch heute machen. Und dann haben wir das auch wieder geschafft. Es hat ja jetzt hier das zweite Trimester angefangen. Hier gibt es ja drei Trimester. Das letzte hat eben geendet dann mit dieser eine Woche Schulferien. Jetzt ist das zweite, das endet dann auch wieder mit einer Schulferien und dann das dritte endet dann praktisch mit dem Beginn der Sommerferien. Und mit dem Ergebnis, dass zum Anfang des Trimesters immer Elternabende stattfinden und dass ich jetzt schon wieder für nächste Woche vier Elternabende.
Schon wieder? Am
Anfang vom letzten Trimester.
Am Anfang vom letzten Trimester.
Ja, und jetzt ist ja der Anfang vom zweiten Trimester wieder. Das sind ja immer nur drei Monate.
Also entweder geht hier die Zeit geht hier, ich glaube, weil wir am Äquator leben, geht die Zeit schneller rum.
Ich denke auch.
Das ist ja unfassbar.
Die Rotationsgeschwindigkeit ist hier deutlich höher.
Die ist höher, ja, genau.
Tag hat ja auch weniger Stunden.
Genau.
auf jeden Fall. Und von der Kyla weiß ich es noch nicht, aber ich denke, dass das auch nächste Woche ist. Das heißt, es ist wieder so ein, und dann war halt, weiß, um fünf. Und der andere dann um sechs. Ich meine, ich habe immerhin zwei an einem, kann ich abhaken. Dann noch zwei andere jeweils um sechs.
Ja.
Aber das ist auch so eine Zeit, 6 Uhr bei uns im Hause ist einfach die Ober-Rush-Hour des Tages, wo jeder noch seinen Kram wegräumt, wo es Abendessen gibt, wo dann fürs Bett gerichtet wird und so. Und es ist schon ganz gut, wenn man da zu zweit ist als Eltern. Also natürlich kriegt das jeder von uns auch alleine hin, aber das ist wie morgens die Rush-Hour zwischen 6:30 und 7:30. Da, wenn man da zwei Erwachsene ist, hilft es definitiv, um ein bisschen ruhiger aus dem Haus zu kommen und eben hilft auch ein bisschen ruhiger ins Bett zu gehen. Aber kriegen wir alles hin. Ja.
Vielleicht willst du uns dann noch ein bisschen was von deinem Projekt der Woche erzählen.
Das im Haus, mein Projekt oder mein Tisch oder was?
Ja.
Was ist also wir hatten ja noch ein anderes Projekt, von dem der Bellix hat, ich darf es nicht sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem.
Was?
Wir haben jetzt schon wieder 7 Küken. Ich habe gesagt, wir haben doch gerade erst Küken. Das musst du nicht erzählen, aber ich freue mich so. Ich war tatsächlich bei mehreren Kükengeburten
jetzt dabei. Also erzähl uns
doch
mal, der letzte Wurf, der hatte ja irgendwie 10.
Mehr. Naja, 7 sind geschlüpft beim letzten.
Mhm. Und wie viele leben denn davon noch?
1 und der ist voll auf Krawall gebürstet. Der hat sogar so eine Punk-Frisur, der Kerl. Der macht mich völlig fertig. Das ist voll die freche Ente,
voll
wirklich.
Voll der Aggro.
Voll Aggro, aber der sieht auch schon so aus. Das ist wirklich, ich glaube... Vielleicht machen wir den ja.
Also die eine ist ertrunken im eigenen Teich, ja? Die Anna ist davongelaufen, hat sich die Mauer
das Genick gebrochen, irgendwie hat sich in den Tod gestürzt.
Die Anna ist gefressen worden, keine Ahnung. Also es ist doch unfassbar, es ist wirklich, also...
Dann hat ausgerechnet der Frechste überlebt. Na egal, jetzt haben wir wieder ein Gelege gehabt von 10 Eiern am Ende noch, die gut waren und befruchtet waren und sich entwickelt haben. Davon sind jetzt 7 geschlüpft, 1 ist gerade am Schlüpfen und 2 brauchen vielleicht noch 1-2 Tage. Aber den 7 bisher geht es richtig gut. Also es ist wieder hier volles Osterfeeling. Wer meinen Status verfolgt, der wird heute sicherlich wieder ein paar Entenbilder finden.
Naja, also ich weiß nicht, ich bin da immer ein bisschen... Man füttert dann 7 Enten und am Ende bleibt dann eine übrig. Also ich bin da ziemlich desillusioniert nach unserem letzten Wurf und bin auch der Meinung, dass wir das Entenzüchten wahrscheinlich einstellen sollten. Ich denke, es liegt einfach am Boden. Ich denke, es liegt nicht an euch. Es liegt nicht an eurer
an unserer Liebe und Mühe und Anteilnahme.
Es liegt am Boden. Es ist einfach
auf
der Boden.
Auf jeden Fall, es ist der Boden. Da stehen irgendwelche Pflanzen, die tun denen
nicht. Denen nicht gut, genau. Die kriegen dann Bauchschmerzen.
Also ich verstehe es auch nicht ganz, weil wir wirklich alles tun. Die kriegen gutes Feschbar, die kriegen frisches Wasser, die haben Auslauf ohne Ende, die dürfen da die ganze Wiese voll machen.
Ja, aber wenn man halt 7 Enten füttert und davon eine überlebt.
Und dann noch die rechte.
Das ist für mich dann so, wo ich denke, ja, dann lass doch einfach. Also, naja. Ja. Aber dem Haas geht's gut. Dem Haas geht's gut.
Dem Haas geht's gut. Also, naja, und dann habe ich noch so ein paar andere Projekte letzte Woche schon gehabt und auch diese. Wir haben das Zimmer von Elias und Kyla ein bisschen renoviert, dass die jeder so seinen eigenen Bereich hat, haben da gestrichen und ein paar Möbel ein bisschen aufgehübscht. Und genau, ein Möbelstück, was mir schon lange ein Dorn im Auge war, war unser Esstisch. Der, wer unseren Esstisch aus Deutschland noch kennt, für alle die mal bei uns zu Hause waren, den haben wir uns ja sonderanfertigen lassen in den Kraichgau-Werkstätten, sehr zu empfehlen, beim Herrn Binkele, der das in Zusammenarbeit mit einem Team an behinderten jungen Menschen macht. Der ist ein gelernter Schreiner und hat da seine Jungs, die mit ihm zusammen Sonderanfertigungen auf Bestellung machen. Eine wirklich ganz, ganz tolle Sache. Und da haben wir uns damals unseren Esstisch in Deutschland sonderanfertigen lassen. Wunderschön, Eicheplatte an den Kanten abgeschrägt, schöne Edelstahlbeine und so weiter. Hat perfekt da reingepasst in den Esszimmerraum, ja. Naja, und ich bin jetzt nicht der Interior-Designer schlechthin, aber so ein bisschen ein Auge für Dinge, die zusammenpassen und schön aussehen und stilvoll sind. Oder zumindest unserem Stil entsprechen. Es gibt ja auch andere Stile.
Ja, es haben wir beginnt schon. Ja mit einer Konkurrenz einfach.
Genau. Und dieser Tisch, der ist halt, der ist gut, der ist solide, das ist massives Holz. Aber der hat halt, wie ganz viele Sachen hier in Peru, so einen dunkelbraunen, wenn man das kennt, so einen Kneipentresen. So diese braune Lackierung gehabt. Und das war einfach nicht schön. Und das Ding ist ja manchmal, du kannst was abschleifen und da steckt schönes Holz drunter oder du kannst was abschleifen und merkst, da ist nichts mehr zu retten. So hatten wir es jetzt eben auch mit einer Kommode, die wir für die Kyla dann farbig gestrichen haben, aber ich wollte die halt abschleifen oder zumindest anschleifen. Und das war auch so einen ganz hässlichen Rotstich, rotbraunstich lackiert und unten drunter das Holz war halt auch rot. Ich weiß nicht, ob sich das voll gesaugt hatte schon mit dem Lasur oder ob das einfach schlechtes, so ein rötliches Holz war, keine Ahnung, jedenfalls war da nur noch drüber streichen möglich und das wollte ich halt für den Esstisch auf jeden Fall vermeiden, ich mag das nicht, so lackierte Möbel eigentlich und wollte, okay, wenn da schönes Holz drunter ist, dann wird der geölt und fertig, ja, wir hatten glücklicherweise der Benni mal in der Tagesarbeit in Arequipa, wo durch sämtliche Tiendas gezogen ist, irgendwie hat er Leinöl gefunden, einen Eimer voll, wo wir jetzt meinen, das ist wahrscheinlich nicht das wirklich ist, Leinöl. Es steht drauf, Leinöl, aber es hat eine ganz hohe Viskosität und riecht auch sehr intensiv, also es ist kein Öl. Aber es ist gut, das Ergebnis ist schön, ist ein bisschen schwer aufzutragen, aber es ist schön. Naja, ich sage, okay, wenn, und dann war es eben die Frage gewesen, traut man sich jetzt das abzuschleifen in der Gefahr, dass da unten drunter halt schlechtes Holz ist oder lässt man es lieber ganz bleiben, aber der Tisch wurde wirklich nicht besser. An manchen Stellen war der Lack dann auch schon ab von der vielen Benutzung halt. Und naja, dann habe ich gedacht, okay, jetzt versuche ich es doch mal. Jetzt bin ich mal mutig. Und dann habe ich mit dem Lukas am Freitagnachmittag oder wann diesen Tisch nach draußen, Donnerstagnachmittag, den Tisch nach draußen getragen und habe mal gedacht, ich tue mal an einem Bein so ein bisschen anschleifen, wo man es nicht ganz so sehen würde, wenn man da jetzt wieder was drüber machen würde. Und tatsächlich, der Lack ging super gut ab und es war ein schönes Holz drunter zu sehen. Da dachte ich, okay, habe mich getraut und dieser Tisch ist so schön geworden jetzt, gell? Also
ja,
ich bin ein bisschen stolz auf mich.
Ich bin auch stolz auf dich. Ist schön
also geworden. Auf jeden Fall eine absolute Verbesserung zu vorher, auch mit dem geölten. Ich finde geöltes Holz einfach immer schöner, wie wenn man da irgend so einen farbigen Lack drauf macht oder meistens schöner. Ich mag es eigentlich auch nicht, wenn da so ein Klarlack drauf ist, alles was so glänzig ist. Gefällt mir einfach nicht, entspricht nicht so ganz meinem Stil. Und jetzt freue ich mich, wenn wir heute dann diesen Tisch, der jetzt auslüften durfte und nochmal geölt wurde und so weiter, dann auch irgendwann mal wieder reinstellen. Ja, eine Baustelle weniger, aber ein schönes Ding mehr im Haus.
Ja, also und das ist dir wirklich gelungen, das kann man so sagen. Ich habe ja nichts dagegen. Also ich bin ja eher froh, wenn du die Sachen übernimmst, weil ich habe schon so viele Sachen abgeschliffen.
Und mir macht es natürlich so viel Spaß. Und mir macht es keinen Spaß. Das ist wirklich, also ich habe jetzt auch oben ganz viel gestrichen im Flur. Da fehlt natürlich noch, ist alles sehr kahl. Heute fehlt noch ein Teil von Weiß streichen, was ich noch fertig machen muss, damit der Flur dann oben fertig ist. Eins am anderen. Aber das Ding ist halt hier auch, wir hatten in Deutschland an unseren Wänden so einen ganz schönen, feinen Rauputz. Und der war eigentlich sauber. Es gab so ein paar Stellen, wo die Kinder mit ihren Händen entlang sind, aber es war im Großen und Ganzen, selbst nach ein paar Jahren im Haus, immer noch sauber. Und hier, durch diese Trockenzeit, durch diesen vielen Staub, wird das alles. Haus so schnell dreckig. Ja, ja. Also ich habe eine Familie, die jetzt dieses Jahr gehen im Sommer, die, wie lange sind die hier, die Hasfels? 12 Jahre?
Ja, 13, ja.
Ja, so. Und die Damaris eben, die hat mal gesagt, im Prinzip kann ich jedes Jahr streichen, die Innenräume.
Ja, ja.
Also das da dachte ich doch noch am Anfang, als wir waren echt krass, ja. Aber es ist so, es wird einfach viel schneller, viel dreckiger.
Und es ist auch die Farbe einfach. Ja, die Farbe hat keine Qualität.
Wir sind
ja
jetzt wirklich auch keine dreckige Familie, unsere Kinder da wahllos Zeug an die Wand schmieren dürfen oder sonst irgendwas. Aber es wird einfach schnell dreckig, ja. Also, und wir haben ja erst, den Flur habe ich letztes Jahr gestrichen da, diese Wand. Aber das sieht auch schon wieder aus wie Bolle. Aber ja gut, so ist es. Ja,
Lina,
macht mir ja Spaß.
Es macht dir Spaß und ich werde dich nicht abhalten davon. Ja. Ich bin froh, wenn du es machst. Ich habe keine Lust dazu, aber naja.
Ja, ist gut.
Ich mach sehr das. Gut. Ich hatte mal ein ganzes Haus renoviert und vorher auch schon zwei andere.
Ich habe beim Streichen tatsächlich überlegt, wie viel ich noch streichen muss, um mal dran zu kommen, was du in deinem Leben schon gestrichen hast. Und dann habe ich überlegt, wahrscheinlich werde ich das in dem Leben nicht mehr schaffen. Das Och, Gute ist
wenn
ja…
Wenn du jetzt voll, doch.
Das jedes kann, Jahr hier alles durchstreichst, dann, ja?
Das könnte schon sein, ja.
Also das Coole ist ja.
Wir haben ja wirklich ganz große Projekte. Das Gemeindehaus von außen komplett gestrichen, das Haus der Eltern komplett von außen gestrichen, ein Haus nebendran gebaut, komplett gestrichen, unser eigenes Haus komplett innen und außen gestrichen. Also was Streicharbeiten angeht, habe ich wirklich mir schon so manche Schulterprobleme geholt. Natürlich nie allein gestrichen, sondern immer irgendwie zu zweit oder zu dritt. Wobei, sag mal was, unser eigenes Haus habe ich zum größten Teil selber gestrichen. Vielleicht sogar komplett. Ich muss mal überlegen. Vielleicht. Nee, es könnte sein, dass der Carsten mir geholfen hat, aber ich glaube, also den allergrößten Teil habe ich selber gestrichen. Naja, sei es drum. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass du das machst, denn streichen könnte es nicht zu meiner Lieblingsarbeit. Da bin ich dann doch noch eher für Holzarbeiten zu haben.
Sehr gut, ich hatte noch ein paar Projekte offen.
Na, bloß nicht. Ich hab hier gerade für die Kinder zwei Regale gebaut. Das hat mir jetzt auch erstmal wieder fürs nächste Jahr gereicht.
Ach komm. Aber das Gute ist, der Benni ist so ein wandelndes, es gibt von Hornbach so ein Buch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So ein ganz dicker, wie so ein ganz dicker alter Otto-Katalog, so das Format. Wo man sämtliche Projekte halt beschrieben drin sind, wenn man so als Häuslerbauer.
Ich habe das mir mal geschenkt,
glaube ich.
Ich habe das mir mal gekauft. Ja. Ich kenne das, ja.
Das ist eigentlich ganz cool, weil das
mit so Anleitungen
drin sind für alles Mögliche, für so Leute wie mich, die keine Ahnung haben, ja. Und wirklich, und der Benni ist das praktisch in persona, wenn ich was nicht weiß, dann, du Benni.
Naja, aber Lena, das geht mir ja mit dem Kochen umgekehrt, ja. Also ich google ja heute noch Grundrezept Pfannkuchen, obwohl das das einzige Gericht ist, das die Kinder essen, wenn ich kann man es halt einfach nicht merken, ja. Und du sagst dann halt, ja, Apfelküchle ist so wie Pfannkuchen, aber nur ein bisschen dicker. Ja, genau. Okay, ich habe mal geschwind noch einen Kuchen gemacht. Was hast du? Ich habe noch mal geschwind einen Kuchen gemacht. Weil solche Sätze, das gibt es halt einfach in meiner Welt nicht. Geschwinden Kuchen gemacht. Oder so.
Ja.
Und wenn es auch kein Internet gäbe, gäbe es auch keinen Pfannkuchen bei uns.
Wir wären verloren.
Volle Kanne. Naja. Nein. Lena, ich glaube, wir haben diese Woche genug erzählt.
Ich gehe jetzt mal mein Brötchen hier fertig
machen. Ja, ich werde meine Tochter jetzt bald zum Schwimmen bringen.
Oh ja. Ja. Vorher frühstücken wir noch was, oder?
Frühstücken wir noch was.
Frische Brötchen.
Bis
zum
nächsten Mal.
Ich habe so ein tolles
Mal.
Rezept, wo man über Nacht im Kühlschrank stehen lässt, den Teig, und dann wird es morgens.
Und dann machen sich die Brötchen nebenher von ganz allein. So. Genauso. Genauso. Ja, wie eben kurz nebenbei nochmal eine Wand verputzt. Ja. Übrigens, das ist wirklich was, also eine Mauer, gerade hoch zu mauern, da habe ich heute noch mein Thema mit. Also irgendwo ein Loch zu mauern, vergipsen und so, alles überhaupt kein Thema. Leitungen legen, alles, also Holzarbeiten, überhaupt keinen. Aber aus dem Nichts raus, eine Mauer gerade hochzuziehen, boah, da habe ich so wenig gemauert in meinem Leben. Das ist eigentlich, da ist noch so ein kleiner, ich denke, unser nächstes Haus müssen wir einfach selber mauern. Zusammen. Unbedingt.
Ja, zwei. Also,
und dann holen wir so einen Kameramann dazu.
Ich habe da auch so eine Freude dran. Und machen wir
eine neue Folge hier, wie heißt denn das? Gibt's doch auch, da gibt es doch auch so eine Sendung, wie heißt denn das?
Ah, ja, ja.
Ne? Und
ja.
Dann, genau.
Ja, dann genau. Okay. Dann wären wir hier sowas von Stars, du. Ich sag's
aber
dir.
Ich sag dir, nein. Also in diesem Sinn, meine Freunde, bevor es hier noch blöder wird, macht's gut. Schöne Woche euch.
Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde.
Liebe Freunde auf einer Mission.